Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Sag mal, Tobi.
Jo.
Wann können wir denn eigentlich mal wieder feiern?
Ja, ich sag mal, Punkte feiern hoffe ich in Fürth. Aber ich denke mal, wo du vielleicht auch drauf hinaus solltest, wäre zumindest auch mal ein geschossenes Tor. Und ja, die Frage stelle ich mir auch.
Ja, ich habe es ja heute schon auf Twitter gefragt. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Und zwar habe ich Herrn Lindner gefragt, wann denn der Markt unser Stürmerproblem löst. Und ich glaube, Herr Lindner ist da auch einfach überfragt. Naja, nichtsdestotrotz, der VfL hat in Leipzig wieder kein Tor geschossen. Und das lag diesmal nicht an Sebastian Polter. Wobei, er kam rein, hatte Chancen, hat diese nicht genutzt. Aber es lag auch daran, meiner Meinung nach, wie der VfL aufgetreten ist in Leipzig. Denn man hat Asano, können wir erstmal darauf eingehen, Reis hat Asano reingebracht für Polti und ein Wechsel, den wir beide ja gar nicht verstehen konnten, war dann auch, dass Tesche für Löwen reinkam in die Startelf. Also eigentlich der Spieler, der gegen Stuttgart positive Ansätze gezeigt hat, wurde rausgenommen für Tesche.
Genau, ja. Also ich erstmal zur Aufstellung, du hast gesagt, das waren ja eigentlich, ich glaube, das waren die einzigen beiden Wechsel, ne? Sonst ist ja nichts, glaube ich, anders gewesen. Und von dem Ersteren, also jetzt noch mit Asano mehr Tempo vorne in die Spitze zu bringen, die Idee an sich fand ich erstmal gut. Man muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights von der Sportschau gesehen. Wollte mir eigentlich die letzten 20 Minuten noch angucken, leider hat das mit der Aufnahme irgendwie nicht geklappt. Auf jeden Fall, ja, meine Eindrücke sind deshalb ein bisschen beschränkt, aber ich fand die Idee an sich sehr, sehr schön. Gleichermaßen denke ich mir dann, warum nimmst du dann Löwen raus, der ja gegen Stuttgart auch gezeigt hat, dass er mal die schnellen Leute mit einem Pass einsetzen kann, wie da dann Jimmy mal einen Pass zugespielt hat oder auch sonst, glaube ich, also ein paar gute Szenen hat er ja gehabt. Warum nimmst du ihn dann raus?
Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, das konnten wir beide ja vorher gar nicht nachvollziehen, zumal ja diese Variante mit Tesche und Toto im Mittelfeld, die hat ja, gut, Wolfsburg klammern wir mal aus, da hat Tesche früh, ich glaube, eine rote Karte war es ja direkt bekommen. Dann gegen Bayern hat es einfach nicht funktioniert und jetzt halt dann wieder nicht. Also es ist so, dass Reis ihn da irgendwie reinwerfen wollte und ich weiß nicht, was der Grund war, wahrscheinlich wegen der Erfahrung und so weiter, aber wir haben ja schon früh gesagt, das haben wir ja schon vor der Saison gesagt, dass Tesche und Toto zusammen nicht das Mittelfeld sind, das man jetzt sehen möchte in dieser Saison, einfach aufgrund der mangelnden Geschwindigkeit. Das hat man ja schon letzte Saison gesehen, unter anderem im Pokalspiel gegen Mainz, wo sie dauernd überlaufen wurden und jetzt ist man in der Bundesliga, da sollen die noch weniger eigentlich spielen, aber Reis setzt weiter auf die beiden und es macht für mich einfach hinten und vorne keinen Sinn. Hinten vor allem nicht, weil Tesche, der ja sonst eigentlich ein sicherer Rückhalt war, auch mit guten Pässen geglänzt hat, jetzt gegen Leipzig auch einfach viel an Ballverlusten beteiligt war.
Ja, also ich meine, klar, so der Aspekt, man setzt nochmal auf Erfahrung. In der zweiten Liga hat das ja super geklappt, keine Frage. Aber ich meine, wie viele Jahre wollen wir denn noch mit den beiden spielen? Ich meine, beide super Kerle, keine Frage. Die haben auch beide einen maßgeblichen Anteil an unserem Aufstieg gehabt, keine Frage.
Vor allem Tesche, also klar, Toto auch, aber vor allem Tesche, es ist nicht ohne Grund so, dass wenn Tesche bei der Aufstellung ist, dass Fußballgott gerufen wird, aber irgendwann muss man halt auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen.
Ja, und man muss halt einfach dann auch erkennen, dass es irgendwie einfach vom Tempo, gerade wenn man dann noch gegen so ein Team wie Leipzig spielt, die eben schnelle Gegenstöße machen und sau viele schnelle Spieler haben, dass das da erst recht keinen Sinn macht, dann mit so einem Mittelfeld aufzutreten. Ich meine, wofür haben wir denn noch den jungen, also ich sag mal, ein Löwen ist ja auch nochmal ein Ticken schneller, ne, der zusätzlich eben auch noch eine offensive Komponente mit dabei hat und andererseits eben einen Osterhage, der ja, glaube ich, auch auf jeden Fall schneller ist als die beiden, oder?
Ich denke schon, dass Osterhage schneller ist, also er wirkte auf jeden Fall in seinem Kurzeinsatz, worauf wir ja später nochmal zu sprechen kommen können, er wirkte einfach spritziger als die zwei, aber was halt einfach auch ist, weiß ich nicht, also es wirkt für mich so wie, also es ist dieses Große und Ganze, was ich bei Reis sowieso schon immer sehe, dieses Festhalten an Sachen, die mal halt funktioniert haben. Es ist im Spiel selber, das ist dieses auf kurze Sicht, da hält er sehr, sehr lange an der Aufstellung fest, an der Startelf, weil sie halt mal eine gute Phase im Spiel hat gerade und er möchte da nicht neue Impulse setzen. Und jetzt wirkt es für mich so, als ob er an Toto und Tesche festhält, weil das halt in der zweiten Liga funktioniert hat. Aber er will sich, glaube ich, noch nicht, er will sich noch nicht eingestehen, dass das in der Bundesliga, die zusammen, nicht funktionieren werden. Und das sind halt so Sachen, also Reis sagt selber, sie haben viel Lehrgeld bezahlt, aber er ja auch. Und da muss er halt irgendwann dann seine Konsequenzen rausziehen.
Ja, das ist halt auch sowas, ich kann es halt wirklich nicht mehr hören. Also klar, man muss jetzt nicht nach einem 0-3 in Leipzig, wo man vielleicht ja wieder auch vorher mit rechnen könnte, anfangen, irgendwelche Wutreden zu schwingen, aber ich kann halt nicht, nach jedem Spiel wird wieder gesagt, wir haben Lehrgeld gezahlt, wir müssen besser auftreten, bla bla, ja, dann mach das doch mal. Also wie oft wollen wir denn noch Lehrgeld bezahlen? Wir haben jetzt seit 3 Spielen, glaube ich, kein Tor geschossen, seit Zolli verletzt ist. Natürlich waren die Gegner nicht einfach oder so, aber man muss doch irgendwie mal ein Konzept haben, wie man vorne den Ball über die Linie bringt. Weil ansonsten hast du nämlich noch maximal, wie viele Spiele hatten wir jetzt? 7? Das heißt, es kommen noch 27, sonst kannst du noch maximal 27 Punkte holen, dann hast du 31. Und dass man alle Spiele unentschieden 0-0 über die Linie bringt, glaubst du ja auch nicht. Also, so langsam muss man da ein bisschen mehr Ideen reinbringen. Ja, vor allem irgendwie im Mittelfeld, dass sie die vorne noch eingesetzt bekommen. Und eben, ich meine, was ich jetzt irgendwie beim Kicker dann viel gelesen habe oder auch so gehört habe, dass ja dann irgendwie die eine Idee war, einfach mit vielen Bällen von Riemann auf Asano, der dann hauptsächlich im Abseits rumstand, sag ich mal, das Spiel zu gewinnen. Und dass das nicht funktioniert hat, hat man ja wohl recht früh auch schon gesehen, oder nicht?
Ja, wobei, da habe ich dir ja auch schon gesagt, dass mit Asano im Abseits, ich finde das schwierig, seinen Auftritt zu bewerten und ihm da jetzt halt irgendwie das schlecht zu reden, wie er da gespielt hat. Klar hat er nicht gut gespielt, aber er spielt da als kleiner Spieler gegen Gvardiol, Klostermann und Simakan. Und dann kriegt er die langen Bälle, die er irgendwie festmachen soll. Und dann versucht er natürlich, sich einen Vorteil zu verschaffen, versucht dann auf dieser Linie zu tanzen mit Abseits. Und die Hintermannschaft von Leipzig ist ja auch nicht langsam. Es ist ja nicht so, dass das jetzt große, bullige Innenverteidiger sind, die jetzt den Asano und Holtmann oder so, dass die den einfach weglaufen können, sondern die kriegen ja auch ihre PS auf die Straße, auf den Rasen. Und dieses ganze Konzept, was Reis hatte, es wirkte gut so mit den schnellen Spielern, aber wenn dann am Ende ein Sebastian Polter der schnellste Spieler bei dir ist im ganzen Spiel mit 32 km/h, der eingewechselt wurde, dann sagt das sehr viel darüber aus, dass deine Taktik eventuell einfach nicht gut war.
Ja, oder zumindest so nicht funktioniert hat, ne? Also genau, man muss doch dann merken, also es war jetzt auch, was ich gerade gesagt habe, war jetzt auch nicht nur eine Kritik an Asano. Das ist natürlich sehr schwierig dann. Aber das kann ja auch nicht die Spielidee sein, nur mit langen Bällen von Riemann zu arbeiten. Wenn man da schon schnell merkt, dass das irgendwie keinen Sinn macht, dann muss man sich auch mal überlegen, wie man aus dem Mittelfeld die Bälle in die Spitze bekommt und die Leute ins Rennen kriegt. Und wie du schon sagst, wenn am Ende eben Sebastian Polter mit 32 km/h der schnellste war, dann zeigt das ja, dass die Idee, da vorne die schnellen Leute einzusetzen, absolut nicht funktioniert hat. Und da muss man halt auch mal eher in der Partie da irgendwie schon, ja, reagieren und gucken, wie man das anders machen kann. Klar, bis zur 70. Minute sah es gut aus, man hätte vielleicht einen Punkt mitnehmen können, aber es kann doch nicht die Hoffnung gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele Chancen wir gegen uns hatten. In der ersten Halbzeit hätten wir ja eigentlich auch schon 2-3-0 zurückliegen müssen. Es kann ja nicht die Hoffnung sein, dass dann Leipzig nie ein Tor schießen wird. Denn dass die von der Bank noch nachlegen können, haben sie eindrucksvoll gezeigt, indem Vorlagengeber und Torschütze mit der ersten Aktion direkt das 1-0 gemacht haben.
Ja, vor allem haben sie von der Bank nachgelegt. Sie haben ja viel, viel früher gewechselt und neue Impulse gebracht von der Bank. Und da muss man ja auch einfach sagen, gut, du hast da mit Szoboszlai und Silva dann auch nochmal zwei Spieler, die haben auch nochmal eine ganz andere Qualität als der ganze Bochumer Kader auf der Bank sitzen. Aber die Impulse hat er halt einfach reingebracht. Und auch was danach viel kritisiert wurde, was ich auch irgendwie nicht verstehe, ist, warum dann die Bank so klein bleibt. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, ja, hier Gavula hat jetzt nicht die Trainingsleistung gezeigt, die man sich wünscht vor so einem Spiel. Ja, in der zweiten Liga hat diese Erklärung meiner Meinung nach funktioniert. Da hat einem der Erfolg recht gegeben. Aber du kannst nicht in der Bundesliga einfach Spieler zu Hause lassen und dich dann selber schwächen. Im Abstiegskampf. Das ist doch, du schießt dir damit selbst ins Bein. Das ist total hirnrissig.
Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, wie gesagt, wir sind unter der Trainingswoche nicht dabei. Das ist von außen so sehr schwer zu beurteilen, was da abgeht und wie berechtigt das dann von Reis ist. Ich glaube ihm das auch, wenn er sagt, die Leistung war scheiße und der ist keine Hilfe, der hat das nicht verdient, dabei zu sein, wie auch immer, dass das schon irgendwie einen Grund hat. Aber ich meine, wir haben, glaube ich, mit einem der größten Kader der Bundesliga, weil wir wirklich sau viele Spieler haben. Und dass man dann Spiele eben mit weniger Spielern angeht, kann es halt irgendwie auch nicht sein. Also wofür habe ich denn so einen riesigen Kader? Von mir aus bringt dann einer nicht die Leistung, aber dann muss ich doch noch irgendwen nachschieben können. Also, dass dann wirklich, ja, irgendwelche Spieler so gar keine Rolle spielen. Also irgendwer wird doch im Training auch versuchen, sich anzubieten, würde ich jetzt mal erwarten. Ja,
du kannst mir halt auch nicht erzählen, dass ein Novotny sich halt nicht reinhaut im Training. Meinetwegen kannst du dann sagen, der hat nicht die Qualität vielleicht für die Bundesliga, aber so, also du kannst doch nicht einfach die Bank leer lassen, sodass du am Ende nur noch einen Lampropoulos drauf sitzen hast, weil du den Rest eingewechselt hast und dein volles Kontingent ausgeschöpft hast. So, das ist doch, also, das ergibt sich mir einfach nicht. Das ist,
weiß ich ja, nicht, wie gesagt. Oder auch ein Chipser oder so, nochmal irgendwie ja, so ein Ekligen fürs Mittelfeld.
Genau, du schießt dir einfach selber damit ins Bein. Und da irgendwann muss Reis da halt auch einfach bei sich selber gucken. Wahrscheinlich hinterfragt er das auch schon alles selber. Und ich möchte auch gar nicht Reis in Frage stellen. Ich habe auch gar keinen Bock auf eine Trainerdiskussion oder so. Wir haben ja Reis eine Menge hier zu verdanken. Nur er muss meiner Meinung nach von seinem Zweitliga, alles was in der zweiten Liga funktioniert hat, davon muss er wegkommen und einfach mal jetzt gucken, wie kriege ich das in der ersten Liga umgesetzt. Weil irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren, was in der zweiten Liga funktioniert hat.
Ja, was jetzt, also wo Reis natürlich am Ende weniger für kann, aber was mir halt auch schon wieder dann, wie ich es halt im Live-Ticker verfolgt habe, total bitter aufgestoßen ist, dann kriegst du halt das 0-1 nach dem Standard. Okay, also das sah ja auch nicht so geil aus. Wem am Ende da die Schuld geben muss, keine Ahnung, Verteidigung hat gepennt. War halt auch im 5-Meter-Raum, also ich meine, Riemann ist halt ein kleiner Torwart, der hat da nicht die Präsenz, um da schon rauszukommen und den Ball zu holen. Klar, kann ich auch verstehen, aber es sah halt alles mal wieder sehr schlecht verteidigt aus. Und dann kann es aber halt auch nicht sein, dass du dir dann 3 und dann nochmal 5 weitere Minuten später ein 2-0 und 3-0 einschenken lässt. Also klar, Leipzig hat die Qualität, aber es, also man muss sich doch dann nicht direkt wieder den Arsch voll kriegen. Also was soll das denn?
Ja, also so, da ging halt einfach wirklich die Köpfe runter und da fehlt es dann auch irgendwie, an der richtigen Einstellung in der Mannschaft. Und da ist dann natürlich auch, also da weiß ich auch nicht, was du halt da machen sollst, wenn dann die Köpfe runtergehen. Eigentlich musst du dann ja auch sagen, ja okay, jetzt erst recht, weil man hat ja gut dagegen gehalten. Klar, es gab die Chancen, Leipzig hätte führen können, haben sie nicht. Und dann hätte man auch sagen können, ja okay, jetzt machen wir da noch was raus. Und dann kam halt dieser Impuls durch Löwen und Polter, die dann da halt noch irgendwie wirklich am aktivsten waren, wo man dann auch sagen muss, Polter, klar, bei der einen Szene steht er im Abseits, aber bei der anderen Szene auch wieder, wo Löwen auch wieder eine Torschussvorlage gibt, da kann er auch mehr daraus machen. Also da kann er den Ball auch ein bisschen heftiger und ein bisschen mehr Kraft aufs Tor bringen. Von einem Stürmer erwartet man das ja zumindestens. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht Polter irgendwie eine Schuld für gegeben. Wie gesagt, am Ende, da stand es glaube ich schon 3-0 und das Spiel war gegessen, aber das sind halt Dinge, weiß ich nicht, also mit einem anderen Gesicht wäre da vielleicht dann sogar noch ein 1-1 drin gewesen, aber Leipzig hatte dann halt einfach ultra leichtes Spiel.
Ja, ich meine gut, kannst auch sagen, vielleicht haben wir dann nach dem 0-1, dann bist du vielleicht nochmal einen Ticken offensiver, dann stehen hinten nochmal mehr Räume, keine Ahnung. Wie weit man dann eben so ein bisschen die Ordnung verloren hat, weil man dann doch irgendwie vorne noch Akzente setzen wollte, die aber nicht funktioniert haben. Aber ja, ist halt, am Ende hast du wieder 70 Minuten gut mitgehalten, oder, ja, was heißt gut mitgehalten, aber zumindest eben 70 Minuten die Null gehalten, hast vielleicht Hoffnung gehabt und dann fängst du dir eben 3 Dinger und stehst wieder ohne Punkte da und halt eben auch ohne geschossenes Tor, was mich noch mehr ärgert eigentlich.
Ja, und da musst du halt langsam wirklich gucken, sind wir wieder bei der Anfangsfrage, wer löst unser Stürmerproblem? Und momentan sieht man es halt nicht. Und was anderes, um da wieder mal ein bisschen weiter nach vorne zu schauen, gegen Fürth musst du halt treffen. Und die haben das nicht. Bei denen schießen ja Leute die Tore. Die haben gegen Bayern getroffen, die haben gegen Köln getroffen. Da treffen die Leute. So, und da musst du halt jetzt gucken, wer trifft bei uns. Und das musst du halt jetzt irgendwie in der Länderspielpause rausfinden.
Ja, was da halt dann auch wieder, also so schön das ist, dass die Jungs unterwegs sind, aber wenn halt dann eben mit Asane und Kanwula gleich 2 Leute aus der Offensive weg sind, ist das halt auch schade, um da mal alle Möglichkeiten auszuprobieren, ne?
Ja, genau, das ist es halt. Aber da kann es halt leider nichts dran ändern. Eine Sache, die mir noch bitter aufgestoßen ist nach dem Spiel, ist halt mal wieder Manuel Riemann, der erneut, diesmal wirklich erneut Elvis öffentlich anzählt. Und da weiß ich auch nicht, ob er dem Trainer überhaupt zugehört hat, der ja meinte, sowas klärt man intern, anscheinend hat er nicht zugehört. war wieder zu emotional nach dem Spiel. Und da muss ich halt auch fragen, wieso schickt der VfL Riemann dann noch zu den Interviews? So, und Jens Fricke ist ja dafür so, ich weiß nicht, wie es bei Auswärtsspielen abläuft, bei Heimspielen sieht man ihn auf jeden Fall immer in der Nähe davon. Also gehe ich davon aus, dass die Anfragen über ihn laufen und dann holt er die Spieler dahin. Und dann muss er doch auch irgendwann einfach mal ganz klar sagen, oder der Verein muss ganz klar sagen, nein, Manu wird jetzt nicht mehr interviewt, sonst sorgt er hier einfach für schlechte Stimmung in der Mannschaft. Und wenn er zum 100. Mal irgendeinem Spieler direkt öffentlich bei Sky sagt, wie scheiße der gespielt hat, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das intern nicht für Unruhe sorgt.
Ja, oder dass das nicht irgendwie schon aufgefallen wäre, ne? Also nochmal, ich meine, das war ja bei der letzten Pressekonferenz, er hat da nicht so direkt gesagt, dass Riemann das bitte nie wieder so sagen darf, aber spätestens jetzt, nach den Aussagen erneut, müssen die ja, also wenn die da nicht mal drüber sprechen, dass das so nicht sinnvoll ist, dann weiß ich auch nicht. Also es muss ja jetzt eigentlich mal aufgefallen sein, was er da von sich gibt, und ich habe es ja schon gesagt, also man kann jetzt auch nicht jede Woche immer dasselbe sagen, aber irgendwie passiert halt jede Woche auch immer wieder dasselbe, schießt wieder kein Tor, Riemann erzählt wieder irgendwas und ja, halt, dass halt mal irgendwie positive Sachen passieren, ist halt dann eher selten, ne? Also ein einziger positiver Lichtblick ist vielleicht noch, dass Masuc ja wohl wieder nicht so schlecht gespielt hat, aber sonst,
Masuc war echt gut, hat da hinten für Ruhe gesorgt, war selber ruhig, die Fehler kamen von Bela Kotschap. Und momentan sieht es meiner Meinung nach danach aus, wenn Leitsch wieder so fit ist, dass er von Anfang an spielen kann, dass Amel auf die Bank rutschen wird und dass Masovic dann zusammen mit Leitschi das Innenverteidiger-Duo bilden wird in der Zukunft.
Ja, ich habe es jetzt ja wie gesagt nicht gesehen, aber wenn das wirklich so ist und das jetzt auch in der Länderspielpause nochmal irgendwie bestätigt werden kann, wenn Leitsch fit wird, dann muss man ja sagen, hat Masovic sich den Platz erarbeitet, und da muss Bela Kotschap eben zeigen, dass er sie zurückerobern kann.
Das ist es nämlich. Ja, was anderes, was vielleicht noch positiv ist, wir haben es ja gerade, oder du hast es gerade schon angesprochen, ist, dass Osterhage zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen ist. Die 10 Minuten sind jetzt natürlich nicht so aussagekräftig, dementsprechend habe ich jetzt heute auf Twitter gefragt, auf welcher Position die Osterhage gesehen wird. 1848 hat dann info-gsn markiert, eine Datenanalyse-Firma, die sich halt mit Daten rund um Fußball beschäftigen. Und sie haben geschrieben, unser System sieht Patrick Osterhage am stärksten im zentralen Mittelfeld, in der Rolle des Mittelfeld-Arounders. Kann zusätzlich auch im defensiven Mittelfeld und aushilfsweise in der Innenverteidigung spielen. Braucht noch ein bisschen, um auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Sein derzeitiger Index, also die Firma arbeitet mit Indexen, liegt bei 52,48, was ordentlich für die zweite Liga ist. Sein möglicher Index liegt bei 63,66, was einem ordentlichen Bundesligaspieler entspricht. Seinen Leistungspeak erreicht er mit circa 26. Stärken im Antizipieren, in der Entscheidungsfindung sowie im taktischen Verhalten. Muss an Tempo und Beweglichkeit für die Bundesliga zulegen. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, er ist schneller als Toto und Tesche, aber wird ja auch nicht gesagt, dass die beiden nicht zulegen müssen. Also zusammengefasst, natürlich ein Spieler, wie vorher kommuniziert, mit Potenzial. Ob er uns jetzt weiterhelfen kann in dieser Saison, wird sich zeigen, aber für Sesi von Sesi ein guter Transfer, der dann hoffentlich in den kommenden Jahren eine Rolle bei uns im Mittelfeld spielen wird. Wo das dann ist, in welcher Liga, wird sich jetzt auch in den kommenden Wochen zeigen.
Genau. Ja, also ich meine, damals, als er kam, hat man schon gesagt, dass eigentlich kannst du nicht viel mit falsch machen, so ein Talent aus der Dortmunder Jugend, der halt einfach ein bisschen Verletzungspech hatte. Ich hoffe sehr, dass er eben jetzt fit bleibt und dass er eben auch mal wirklich die Chance bekommt, sich zu zeigen, denn, naja, wie gesagt, die anderen haben jetzt nicht so viel Werbung für sich betrieben, dass man da zwingend sagen muss, die haben alle eine Stammplatzgarantie, zumindest für mich nicht. Da muss man wirklich momentan mal jede Stellschraube hinterfragen. Klar, wir haben noch früh in der Saison und man muss nicht jetzt schon vom Abstieg reden, aber wir sind halt auf Platz 17 und wenn man eben da wieder weiter nach oben will, muss man Tore schießen, muss man ein bisschen ideenreicher Mittelfeld spielen, darf man eben nicht so schnell zusammenbrechen, wenn man mal ein Gegentor kriegt, und da muss dann eben auch, ja, muss auf jeder Position ein Konkurrenzkampf herrschen und es muss nach Leistung aufgestellt werden und nicht nach irgendwelchen historischen Gefühlslagen, und insofern hat da auch jeder die Chance verdient, wenn er sich anbietet.
Ja, das stimmt, und da müssen wir mal gucken. Jetzt die Länderspielpause wird da neue Sachen bringen. Der VfL testet ja erneut gegen einen niederländischen Erstligisten.
Was ja schon mal sehr optimistisch stimmt.
Da hat auf Twitter Lasse hat das geschrieben, hat da eine gute Begründung gegeben, weil die Erstligisten, die haben eine räumliche Nähe, sind gute Vereine und keine direkten Liga-Konkurrenten. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, gegen diese zu testen. Aber die Statistik für den VfL gegen diese ist halt auch nicht so gut. Mal gucken, ob man es jetzt ändern kann. Wie gesagt, Donnerstag ist es soweit. Schauen wir mal, wie es da läuft. Und am Donnerstag ist Thomas Reis ja auch im Fußballmuseum, so wie ich es verstanden habe. Also wer da nichts vorhat, abends auf den Social-Media-Kanälen hat es der VfL ja auch angekündigt, kann da mal vorbeischauen.
Genau, und ich bin auch gespannt, da habe ich jetzt noch nichts zugelesen, ob das Testspiel dann auch im Livestream übertragen wird. Ich hoffe es sehr, dass man das zumindest vielleicht die Eindrücke davon irgendwie verfolgen kann. Aber ja, mal schauen.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, allein, dass wir diese Eindrücke dann auch in die Vorbesprechung vor dem Fürth-Spiel mitnehmen werden, was nämlich die nächste Podcast-Folge ist und zu welcher wir euch dann erneut begrüßen werden. Was wir jetzt natürlich wieder nicht haben, ist der Man of the Match. Da haben wir wirklich einfach schusseligerweise sind wir da rausgekommen aus diesem Rhythmus, das nach den Spielen zu fragen. Und ehrlich gesagt hat man da auch nicht so die Lust drauf, wenn man das Spiel verloren hat. Aber wir werden versuchen, daran zu denken bei den nächsten Spielen und dann wieder euch nach eurem Man of the Match fragen und unseren Man of the Match selber wählen.
Genau.
Gut, dann verabschieden wir uns, hören uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis dahin. Ciao, ciao.